Wir freuen uns auf das weitere Programm. Wir werden jetzt weiterhin im Hören geschult. Wir können uns an einem dreiteiligen Hörspiel erfreuen. Es dreht sich dabei um einen treuen Propheten, der sich massiv korrigieren ließ und von dem wir heute viel lernen können. Hören wir Bruder Ronald Max zu. Der Titel des Hörspiels lautet: Gib dich nicht auf, wenn Jehova dich korrigiert. Bitte, Bruder Max.
Hast du dich schon mal verfahren oder verlaufen? Na klar, der eine etwas mehr, der andere etwas weniger. Autofahrer benutzen daher, das passt ja zu dem vorherigen Programmpunkt, gern die moderne Technik, ein sogenanntes Navigationsgerät. Ich betone, nicht auf Ratenzahlung jetzt erworben, das gerade gesagt wurde. Nun, das ist eine ganz praktische Angelegenheit. Man gibt also ein, zum Beispiel Leipzig am Sportforum 1, und schon wird man von einer unsichtbaren Stimme, die scheinbar nicht müde wird, gelenkt hierher in unsere schöne Kongressstätte. Nun ist niemand so der perfekte Autofahrer, also mir ist es trotzdem schon oft passiert, man verlässt mal den richtigen Weg und dann gibt es eine Stimme, wenn man sich völlig verfahren hat, die sagt dann, wenn möglich, bitte wenden. Vielleicht nicht ganz so hart, etwas netter, je nachdem, was man für eine Stimme hat. Ja, in unserem Leben ist das natürlich ähnlich. Wir sind nicht perfekt. Wir alle verlassen mal den rechten Weg des Lebens. Und das wird uns immer dann schmerzlich bewusst, wenn wir etwas Falsches sagen oder tun. Ja, wir sind alle unvollkommen, wie es in Römer 3, Vers 23 heißt. Ja, und darum sind wir auch darauf angewiesen, dass wir in unserem Leben die Stimme von oben hören. Wenn möglich, bitte wenden. Du bist auf dem falschen Weg. Nun, warum tut Jehova das? Warum mischt er sich in unser Leben ein? Warum korrigiert er uns? Lasst uns doch einmal bitte in unserer Bibel in Hebräer Kapitel 12 aufschlagen. Hebräer Kapitel 12. Wir lesen dort in dem Vers 6 den Grund, warum uns Jehova nicht fahren lässt, wohin immer wir wollen und auch denken, es richtig zu machen. Es heißt hier, denn wen Jehova liebt, den züchtigt er. Ja, Jehova möchte, weil er uns liebt, dass wir unser Ziel, das ewige Leben, die neue Welt erreichen. Und deswegen, wie heißt es hier, züchtigt er uns. Und züchtigen ist ja nichts anderes als korrigieren. Nun, wie sollten wir auf diese Stimme reagieren? Wie sollten wir besser nicht reagieren? Schaut mal bitte vorher in dem Vers 5 im B-Teil, was dort steht. Da heißt es, mein Sohn, achte die Zucht von Jehova nicht gering, noch ermatte, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Nun, ermatten würde bedeuten, dass man aufgibt. Damit würde man sich aber nur ins eigene Fleisch schneiden. Das wäre ja ungefähr so, wie wenn du sagen würdest, immer diese komische Stimme aus diesem kleinen Gerät. Ich mag das nicht mehr hören. Ich fahre jetzt rechts ran, Zündschlüssel umgedreht und ich bleibe jetzt hier stehen. Würde man dann jemals sein Ziel erreichen? Natürlich nicht. Man sollte dankbar sein, korrigiert zu werden. Nun besser ist es so, wie es in Vers 11 beschrieben wird. Dort heißt es, wenn man durch diese Zucht Jehovas geübt wird, kommt man Stück für Stück seinem Ziel näher. Ja, Jehova korrigiert uns, damit wir unser Ziel, das ewige Leben, erreichen. Nun wird euch ein Beispiel von einem Diener Jehovas einfallen, der von Jehova korrigiert wurde und der sehr dankbar diese Korrektur auch annahm. Nun, ich nenne euch einmal einen Namen, Jona. Was fällt uns ganz spontan bei dem Namen Jona ein? Ich habe so in den letzten Tagen mal einige gefragt, von jung bis alt, Was fällt euch spontan bei dem Namen Jona ein? Natürlich, da kam sofort, das ist doch der mit dem, genau, mit dem Fisch. Jemand sagte, bei Jona denke ich immer an die Flaschenkürbispflanze, stimmt auch. Jemand sagte, ja, das ist doch der, der weggelaufen ist, stimmt. Jemand anders sagte, der hat die Niniviten abgeurteilt, stimmt alles. Eine Schwester sagte etwas Positives von allen, die ich befragt habe. Sie sagte, Jona, das ist mein Lieblingsprophet. Also, wie kann das sein? Kann man überhaupt Jona zu seinem Lieblingspropheten erklären? Hatte der denn überhaupt gute Seiten? Also, ich behaupte das jetzt mal so. Jona war ein demütiger und mutiger Mensch. Und Jona war bereit, sich selbstlos aufzuopfern. Und er war ein Mensch, der bereit war, sich zu korrigieren und der sich das wirklich zu Herzen nahm, als er Jehovas korrigierende Stimme in seinem Leben hörte. Nun, diese Seite Jonas wird uns in einem dreiteiligen Hörspiel jetzt näher gebracht. Und wenn ihr jetzt denkt, so habe ich den Jona noch nie gesehen, ihr werdet sehen, danach haben wir vielleicht einen ganz anderen Blick auf diesen Propheten. Also mir persönlich ging es genauso. In diesen drei Teilen werden uns drei Fragen beantwortet. Die erste, woran zeigte sich, dass Jona demütig war und selbstlos bereit, sich aufzuopfern? Die zweite, worin zeigte sich sein Mut? Und drittens, was lernen wir aus diesem Bericht über Barmherzigkeit? Nun, damit wir uns das alles richtig vorstellen können, wurden einige Klangeffekte und Dialoge hinzugefügt. Und wir werden sehen, die Reise wird uns bestimmt wirklich in den Bann ziehen. Doch bevor es soweit ist und wir das gleich hören, wollen wir unsere Bibel schon einmal in Jona, in diesem Bibelbuch öffnen. Jona, Kapitel 1. Kleine Hilfestellung, wir kennen ja Jona, einer der sogenannten kleinen Propheten. Und das ist der letzte Prophet, der ein O in seinem Namen hat von den kleinen Propheten. Jona, Kapitel 1. Vielleicht hilft uns das ja, oder bestimmt, den Jona zu finden. Jona, Kapitel 1. Also, wie geht diese Geschichte los um Jona? Womit beginnt sie? Vers 1. Und das Wort Jehovas begann an Jona, den Sohn Amittais, zu ergehen und lautete, mach dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und ruf gegen sie aus, dass ihre Schlechtigkeit vor mich heraufgekommen ist. Und Jona machte sich dann auf und lief weg nach Tarschisch, von Jehova hinweg. Und er kam schließlich nach Joppe hinab und fand ein Schiff, das nach Tarschisch fuhr. So zahlte er seinen Fahrpreis, stieg in dasselbe hinab, um mit ihnen nach Tarschisch zu fahren, von Jehova hinweg. Also eigentlich sollte er wohin gehen? Ninive, das lag im Osten. Aber er flüchtete nach Westen. Kommt uns bekannt vor, er wollte nicht in Osten, flüchtete nach Westen. Und ja, wir würden feststellen, er hatte irgendwie in sein Navigationsgerät das falsche Ziel eingegeben. Er hatte Orientierungsprobleme und das schien ja gut zu gehen. Jetzt steigt er auf das Schiff verlässt den Hafen und jetzt wollen wir an dieser Stelle uns einmal mitnehmen lassen auf diese Reise und versuchen wir uns doch mal in unserer Fantasie das vorstellen zu können, was damals geschah. Wir wollen die vom Sturm gepeitschten Wellen sehen, wie sie sich immer höher aufbäumen. Wir wollen auch versuchen, den salzigen Geruch der Meeresluft zu riechen. Und schaut, wenn wir jetzt weiterlesen, in diese Gesichter der Seeleute, diese panische Angst. Sie hatten den Tod in ihren Augen. Und schauen wir dann auch auf dieses Gefühl der Hilflosigkeit, als Jona in den Fluten versinkt. Und worauf wollten wir zu Beginn auch achten? Genau. Worin war uns Jona ein Beispiel, wenn es darum geht, demütig und aufopferungsvoll zu sein? Darauf wollen wir achten und jetzt beginnen wir den Bericht in Jona Kapitel 1, Vers 4.
Und Jehova selbst schleuderte einen großen Wind auf das Meer, und es entstand ein großer Sturm auf dem Meer. Und was das Schiff betrifft, es drohte zu zerschellen. Und die Seeleute begannen sich zu fürchten und um Hilfe zu rufen, jeder zu seinem Gott.
Herr, rette uns!
Wir wollen nicht sterben!
Oho, wende doch deinen Zorn von uns ab!
Und fortwährend schleuderten sie die Geräte, die sich im Schiff befanden, aufs Meer hinaus, um es davon zu erleichtern. Jona aber war in das Innerste des mit einem Deck versehenen Schiffes hinabgestiegen, und er legte sich dann hin und schlief fest ein. Schließlich trat der Schiffskapitän an ihn heran und sprach zu ihm:
Was ist denn mit dir, Schläfer? Steh auf, ruf deinen Gott an. Vielleicht wird der wahre Gott zeigen, dass er sich unser annimmt, und wir werden nicht zugrunde gehen.
Und sie begannen zueinander zu sagen:
Kommt und lasst uns lose werfen.
Ja, damit wir erkennen, um wessen Willen wir dieses Unglück haben.
Wir müssen uns beeilen.
Und sie warfen fortgesetzt lose. Und schließlich fiel das Los auf Jona. Da sprachen sie zu ihm:
Teile uns doch bitte mit, um wessen Willen wir dieses Unglück haben.
Was ist deine Arbeit und woher kommst du?
Welches ist dein Land? Und von welchem Volk bist du?
Darauf sagte er zu ihnen:
Ich bin ein Hebräer. Und Jehova, den Gott der Himmel, fürchte ich. Den, der das Meer und das trockene Land gemacht hat.
Und die Männer begannen sich sehr zu fürchten. Und sie sprachen weiter zu ihm:
Was hast du da getan?
Denn die Männer hatten erkannt, dass er von Jehova weglief. Denn er hatte es ihnen mitgeteilt. Schließlich sagten sie zu ihm:
Was sollten wir mit dir tun, damit sich das Meer für uns beruhigt?
Denn das Meer wurde immer stürmischer. Da sprach er zu ihnen:
Hebt mich auf und werft mich ins Meer. Und das Meer wird sich für euch beruhigen. Denn ich weiß, dass meinetwegen dieser große Sturm über euch gekommen ist.
Aber die Männer versuchten, sich durchzuarbeiten, um das Schiff ans trockene Land zurückzubringen. Doch sie konnten es nicht. Denn das Meer wurde immer stürmischer gegen sie. Und sie riefen dann zu Jehova und sagten:
Ach nun, oh Jehova, mögen wir bitte nicht zugrunde gehen, wegen der Seele dieses Mannes. Und lege nicht unschuldiges Blut auf uns, da du selbst, o Jehova, gemäß dem getan hast, woran du Gefallen gehabt hast.
Dann hoben sie Jona auf und warfen ihn ins Meer. Und das Meer hielt sodann ein in seinem Wüten.
Hast du die Wellen gesehen, wie sie sich immer höher auftürmten? Das war bei Vers 4. Das war schon furchterregend. Hast du gespürt, wie das Schiff in der rauen See hin und her geworfen wurde? Konntest du den salzigen Geruch der Meeresluft riechen? Hast du auch die Angst in den Augen der Seeleute gesehen? Und Vers 15, diese Hilflosigkeit nachempfinden können, mit der Jona in den Fluten versank? Also wenn du jetzt das Gefühl hattest, in den letzten Minuten etwas seekrank zu werden, dann warst du mittendrin, statt nur dabei. Nun, vorhin haben wir uns ja die Frage gestellt, worin zeigte sich jetzt, dass Jona demütig war und selbstlos? Nun, uns ist bestimmt aufgefallen in der Schilderung beim Lesen, in den Versen 8 bis 10, er hat ganz offen zugegeben, dass er schuld war an dieser lebensbedrohlichen Situation. Vers 10, dort lasen wir, dass er zugab, von Jehova, seinem Gott und seinem Auftrag wegzulaufen. Nun, ein stolzer Mensch hätte das bestimmt nicht getan. Er war klar, dass er aus diesem Sturm die Stimme Jehovas hörte: Jona, du bist falsch, bitte wenden. Nun, ein Egoist hätte bestimmt auch nicht angeboten: Werft mich ins Meer und das Leben wird sich oder das Meer wird sich für euch beruhigen. Nun versuchen wir, diese Situation jetzt etwas auf uns zu übertragen. Auch wir haben einen Auftrag. Unser Ninive heißt Bautzen, Görlitz, Dresden, Halle, Leipzig, Eisleben, Köthen, egal wo wir zu Hause sind. Das ist unser Auftrag und Jehova möchte, dass wir dort die gute Botschaft verkündigen. Fühlst du dich manchmal auch wie Jona vielleicht überfordert mit diesem Auftrag? Geht es dir manchmal auch so, dass du lieber weglaufen möchtest, wenn du so an dein Gebiet denkst? Dann geht es dir wie Jona. Oder fühlst du dich überhaupt damit überfordert, fremden Menschen zu predigen? Meinst du, da stoße ich an meine Grenzen, Jehova, das kann ich nicht? Dann geht es dir wie Jona. Und wir wollen von ganzem Herzen allen sagen, du bist nicht allein. Es geht vielen von uns so. Und wenn du den Wunsch verspürst, in deinem Herzen trotzdem weiterzukämpfen, dann wird Jehova dir und auch mir dabei helfen. Nun, was kann uns dabei helfen? Demut ist ganz wichtig, das hat uns dieser Bericht doch jetzt gezeigt. Also sich einzugestehen, ohne Jehova geht es nicht, können wir unseren Auftrag nicht ausführen. Wir brauchen seinen Heiligen Geist, der uns auch Freimut zum Predigen schenkt. Wichtig ist auch, dass man sich vielleicht seine eigene Schwäche eingesteht, dass man auch mal zu Brüdern und Schwestern sagt, du, ich bin nicht so gut drauf, es geht zurzeit nicht, aber wenn du mich mitnehmen würdest, ich würde mich so freuen, ich möchte einfach tätig sein. Können wir nicht zusammen etwas unterwegs sein? Bestimmt würde das von Demut zeugen. Und jemand sagte auch mal, der Haus-zu-Haus-Dienst ist der Gradmesser für unsere Demut. Für einen stolzen Menschen ist das nichts, weil wir bringen eine unpopuläre Botschaft. Und wenn wir mal zu hoch von uns denken, dann werden wir immer wieder auch zurechtgestutzt. Nun, was ist ebenfalls wichtig, was auch für Jona sehr wichtig war? Selbstlosigkeit. Ohne Opfer geht es nicht. Jona war bereit, ins Meer zu springen, um die Seeleute zu retten. Wir brauchen ja nicht in den Ozean springen oder ins Mittelmeer. Aber wir bringen andere Opfer. Für viele von uns Berufstätigen ist es ein großes Opfer, Samstag früh sich auch noch den Wecker zu stellen, um in den Predigtdienst zu gehen. Oder wir denken auch daran, was für große Opfer damit verbunden sind, für viele von uns nach einem harten Arbeitstag trotzdem sich noch fertig zu machen und in der Woche abends tätig zu sein. Oder wir denken auch an die großen Opfer, die viele von uns im fremdsprachigen Gebiet bringen. Die vielen Kilometer, die gefahren werden, die viele Zeit, die aufgewandt wird, auch die materiellen Opfer, die vielen Kilometer, die sie fahren. Ja, Selbstlosigkeit, Opferbereitschaft gehört zu unserem christlichen Leben. Nun, jetzt wollen wir aber aus der Neuzeit wieder zurückkehren zu den spannenden Ereignissen von damals. Wir hören ja noch das Geräusch, wie Jona in die See gefallen ist und jetzt sank er da herab. Und vielleicht dachte er, alles aus, die See wird mein nasses Grab. Aber jetzt sieht er, wie ein Schatten sich nähert. Ein Maul öffnet sich und wir wissen, wie es weiterging. Was für ein großartiges Wunder doch Jehova für ihn wirkte. Er hatte ihn nicht aufgegeben. Jehova wollte ihn korrigieren. Und wie gut es Jona hatte, er brauchte ja nicht mal ans Land zu schwimmen, denn der große Fisch spie ihn dann an den Strand, an das trockene Land aus. Nun, wir wollen jetzt Jona weiter begleiten. Jona Kapitel 3, die Verse 1 bis 10, wie er jetzt gehorsam in sein Gebiet nach Ninive geht. Und wir wollen uns mal vorstellen, mit welchem Nachdruck er die Strafankündigung Jehovas dort ausruft. Und schaut mal in die Gesichter der Niniviten, wie sie seine Botschaft bis ins Mark trifft. Lesen wir Jona Kapitel 3 ab Vers 1.
Dann erging das Wort Jehovas an Jona zum zweiten Mal und lautete:
mach dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und ruf ihr die Verkündigung aus, die ich zu dir rede.
Darauf machte sich Jona auf und ging nach Ninive, gemäß dem Wort Jehovas. Ninive nun erwies sich als eine für Gott große Stadt, mit einer Wegstrecke von 3 Tagen. Schließlich begann Jona, in die Stadt hineinzugehen, die Wegstrecke von 1 Tag. Und er rief ständig aus und sprach:
Nur noch 40 Tage und Ninive wird umgekehrt werden.
Und die Männer von Ninive begannen an Gott zu glauben. Und sie riefen dann ein Fasten aus und legten Sacktuch an, von ihrem Größten selbst bis zu ihrem Geringsten. Als das Wort den König von Ninive erreichte, da stand er von seinem Thron auf und legte sein Amtsgewand ab und bedeckte sich mit Sacktuch und setzte sich in die Asche. Ferner erließ er den Ruf und erließ es in Ninive durch den Erlass des Königs und seiner Großen sagen, indem er sprach:
Kein Mensch und kein Haustier, kein Großvieh und kein Kleinvieh sollte überhaupt irgendetwas an Speise kosten. Niemand sollte Nahrung zu sich nehmen. Auch Wasser sollten sie nicht trinken. Und mögen sie sich mit Sacktuch bedecken, Mensch und Haustier. Und mögen sie mit Macht zu Gott rufen und umkehren, jeder von seinem schlechten Weg und von der Gewalttat, die an ihren Händen war. Wer weiß, ob sich der wahre Gott umwenden und tatsächlich Bedauern empfinden und von seiner Zornglut umkehren mag, sodass wir nicht zugrunde gehen.
Und der wahre Gott bekam ihre Werke zu sehen, dass sie von ihrem schlechten Weg umgekehrt waren. Und so empfand der wahre Gott Bedauern über das Unglück, das ihnen antun zu lassen er geredet hatte. Und er ließ es nicht tun.
Wie war dir zumute, als du Jona jetzt so nach Ninive begleitet hast? Konntest du die Blicke der Menschen sehen, wie sie Jona beäugt haben, als er in die Stadt hineinlief? Hast du gehört, mit welchem Nachdruck er Gottes Strafankündigung ausrief? Konntest du auch spüren, wie wir dies lasen, wie dann die Stimmung in der Stadt umkippte? Die Menschen begannen an Gott zu glauben. Wunderbar, großartig. Nun, wir können uns zu diesen Versen, die wir jetzt gelesen haben, die Frage stellen, worin zeigte sich Jonas Mut? Könntest du es beantworten? Nun, bei Vers 3 lasen wir ja, Jona machte sich auf und ging nach Ninive gemäß dem Wort Jehovas. Nun, das war zweifellos sehr mutig. Warum? Nun, die Niniviten galten als grausame, unbarmherzige Menschen. Ninive war als Stadt des Blutvergießens bekannt. Wir würden heute sagen, das war eine Hochburg der Kriminalität. Da gab es Mord und Totschlag. Und jetzt kommt unser Jona noch mit einer solch unpopulären Botschaft eines Strafgerichts Gottes. Nun kannst du verstehen, warum Jona da nicht hin wollte. Also ich kann es schon verstehen. Und Jehova hat es bestimmt auch verstanden, dass Jona sich etwas überfordert fühlte. Aber Jona wurde korrigiert von Jehova. Jona hörte die Stimme: Jona, bitte wenden. Du musst mutiger werden. Nun, wie wird Jehova Jona für seinen Mut belohnen? Also zweifellos wird er zu denen gehören, zu den Gerechten, die auferstehen werden im Paradies, in der neuen Welt. Und dann, stellen wir uns das mal vor, wird er erfahren, dass später der Messias die 3 Tage, die er im Grab war, mit seiner Situation im Bauch des Fisches verglichen hat. Also Jona wird sagen, wer hätte das gedacht? Und dann wird Jona noch wen treffen in der neuen Welt, im Paradies? Nun schauen wir noch mal in den Vers 16, Kapitel 1. Jona 1, Vers 16. Wie war das gleich mit der Mannschaft? Darauf begannen die Männer, als der Jona ins Meer fiel und das Meer beruhigte sich, Jehova sehr zu fürchten. Und so brachten sie Jehova ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. Nun, wir wissen jetzt nicht, ob alle Anbeter Jehovas wurden, aber wahrscheinlich viele von ihnen schon. Und jetzt trifft der Jona in der Auferstehung diese Seeleute wieder. Jetzt stellt euch mal vor, was die beiden sich zu erzählen haben. Bist du's? Ja. Ja, wie kann das denn sein? Wir dachten, du bist ertrunken. Ja, stellt euch vor, da kam ein Fisch. Was denn das für Seemannsgarn? Sowas haben wir ja noch nie gehört, sagen sie vielleicht. Und dann wird Jona sagen, alles war, das hat Jehova für mich gewirkt. Und dann werden sie Jona erzählen, dass sie begannen, Jehova zu dienen. Dann sagt vielleicht der Jona, ist das wirklich wahr? Ja. Und dann sagen die Seeleute, weißt du, Jona, ohne dich, ohne deinen Mut, dass du da gesprungen bist und gesagt hast, werft mich hinein, da wären wir heute nicht hier. Kann es einen größeren Lohn geben? Bestimmt nicht. Nun, jetzt wollen wir das Ganze wieder übertragen, unsere Situation. Wir wollen Jonas Erlebnisse etwas lebendig werden lassen in unserem Leben. Würdet ihr mir zustimmen, dass wir ebenfalls Mut brauchen, unseren Auftrag zu erfüllen? Natürlich. Wenn wir da hineinmarschieren in unsere Gebiete, ob das jetzt auf dem Land ist oder in der Großstadt, ist doch ganz egal. Die Menschen beäugen uns genauso, wie sie damals Jona beäugt haben, als er nach Ninive hineinmarschierte. Und wir reden ja auch zu Menschen, die ganz andere Werte haben, eine ganz andere Moral. Das erfordert von uns Mut. Nun, es erfordert auch Mut, eine Botschaft zu bringen, die für die meisten zu engstirnig ist. Das ist unpopulär in ihren Augen. Es erfordert Mut, sich zu bekennen, in der Schule, am Arbeitsplatz, im Freundes-, im Bekanntenkreis. Ja, wir müssen mutig sein. Und wir hören auch, denke ich, öfters die Stimme Jehovas in unserem Leben. Bitte, sei mutiger. Nun, was können wir erleben, wenn wir spüren, dass uns das immer besser gelingt, dass uns Jehovas Stimme korrigiert, uns dabei hilft? Nun, vielleicht treffen wir ja auch in der neuen Welt, im Paradies, jemand, der uns anspricht und sagt, weißt du, dass du damals in der Schule, auf Arbeit, so über deinen Glauben gesprochen hast, dass du zu deiner Überzeugung gestanden bist, das hat mich immer fasziniert. Oder dass du von Haus zu Haus gegangen bist. Für deinen Mut habe ich dich bewundert. Und weißt du, ohne deinen Mut, ohne dieses Beispiel, wäre ich heute nicht hier und hätte nie angefangen, Jehova zu dienen. Bestimmt kann es keinen größeren Lohn geben. Die Geschichte von Jona endet an dieser Stelle noch nicht. Nun, wir wollen jetzt einmal weiterlesen, Jona Kapitel 4, die Verse 1 bis 11. Und wir wollen uns beim Lesen dieser Verse fragen, was wir aus diesen Versen über Barmherzigkeit lernen können. Und lassen wir wieder unserer Fantasie freien Lauf. Wir sagten, wir wollen mittendrin sein, statt nur dabei. Wir sehen jetzt, wie Jona in der brütenden Hitze vor der Stadt sitzt. Na gut, das erfordert jetzt nicht viel Fantasie. Jetzt sehen wir auch, das wollen wir uns jetzt vorstellen, wie seine Augen anfangen zu leuchten, als die Flaschenkürbispflanze über Nacht dort in die Höhe schießt. Das war großartig für ihn. Und wir wollen auch seine Enttäuschung wahrnehmen, wie er entrüstet ist, als sie über Nacht auch wieder verschwindet. Und wir wollen einmal darüber oder darauf Acht geben, auf seine Gefühle in seiner Stimme, als er sich darüber beschwert, wie es denn sein kann, dass Jehova die Niniviten jetzt verschont. Jona 4, ab Vers 1. Thank you.
Jona aber missfiel das sehr, und er entbrannte von Zorn. Daher betete er zu Jehova und sprach:
Ach nun, o Jehova, war das nicht meine Angelegenheit, während ich mich auf meinem eigenen Boden befand? Darum kam ich dem zuvor und lief weg nach Tarschisch, denn ich wusste, dass du ein Gott bist, gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und überströmend an liebender Güte und der Bedauern empfindet über das Unglück. Und nun, o Jehova, nimm bitte meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich am Leben bin.
Darauf sprach Jehova:
Bist du mit Recht von Zorn entbrannt?
Dann ging Jona aus der Stadt hinaus und setzte sich östlich der Stadt nieder. Und er machte sich dort nach und nach eine Hütte, damit er darunter im Schatten säße, bis er sähe, was aus der Stadt werden würde. Dementsprechend bestellte Jehova Gott eine Flaschenkürbispflanze, dass sie über Jona aufgehen sollte, um über seinem Haupt zum Schatten zu werden, um ihn von seinem unglücklichen Zustand zu befreien. Und Jona begann sich über die Flaschenkürbispflanze sehr zu freuen. Aber der wahre Gott bestellte beim Aufsteigen der Morgenröte am nächsten Tag einen Wurm, damit er die Flaschenkürbispflanze steche. Und sie verdorrte allmählich. Und es geschah, sobald die Sonne aufleuchtete, dass Gott dann auch einen sengenden Ostwind bestellte. Und die Sonne stach Jona unablässig aufs Haupt, sodass er in Ohnmacht fiel. Und er bat fortwährend, dass seine Seele sterbe. Und er sagte wiederholt:
Dass ich dahin sterbe, ist besser, als dass ich am Leben bin.
Und Gott sprach dann zu Jona:
Bist du mit Recht von Zorn entbrannt über die Flaschenkürbispflanze?
Darauf sagte er:
Ich bin mit Recht von Zorn entbrannt, bis zum Tod.
Aber Jehova sprach:
Dir deinerseits tat es um die Flaschenkürbispflanze leid, um die du dich nicht mühtest und die du nicht großzogst, die sich als bloßes Gewächs einer Nacht erwies und als bloßes Gewächs einer Nacht zugrunde ging. Und sollte es mir meinerseits nicht leid tun um Ninive, die große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen am Dasein sind, die nicht einmal den Unterschied zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken kennen, dazu viele Haustiere?
Hast du gesehen, wie deprimiert Jona die Stadt verließ? Wie er schweren Schrittes sich in dieser brütenden Hitze vor die Stadt schleppte? Hast du gesehen, wie schweißgebadet er war, die Schweißperlen auf seiner Stirn? Konntest du sehen, wie seine Augen zu leuchten begannen, als Jehova durch ein Wunder über Nacht die Flaschenkürbispflanze wachsen ließ, die ihm Schatten spendete? Vers 6. Hast du auch in seiner Stimme seine Gefühle mitschwingen hören, als er sich darüber beschwerte, dass Jehova Ninive verschonte? Auch diesen Trotz: Ich bin mit Recht vom Zorn entbrannt. Auch sein Selbstmitleid, das war ja Vers 8, dass ich dahin sterbe, ist besser, als dass ich am Leben bin. Nun, wir wollten ja darauf achten, was lernen wir aus diesem Bericht über Jehovas Barmherzigkeit. Also wir können zunächst bestimmt ganz klar erkennen, Jehova und Jona sahen die Menschen von völlig unterschiedlichen Blickwinkeln aus. Für Jehova waren diese 120.000 Niniviten sehr wertvoll. Aber Jona, nun, er war auf sich fixiert. Er hat daran gedacht: Was ist denn nun mit dem, was ich ausgerufen habe? 40 Tage, jetzt geht das nicht in Erfüllung. Also er war auf sich fixiert, wie er dasteht als Prophet. Ja, was war nur mit unserem guten, guten, lieben Propheten Jona los, mag man sich fragen. Also sein Problem war ein ganz menschliches. Wir würden sagen, verletzter Stolz und Selbstmitleid verstellten ihn einfach den Blick für Jehovas Barmherzigkeit. Nun, wie konnte Jehova ihm nur helfen, umzudenken? Jehova wollte ihm ja korrigieren. Jehova wollte ja sagen, Jona, falsche Einstellung, du musst barmherziger werden. Jona, bitte wenden, bitte ändere dich. Und dazu ließ Jehova jetzt diese Flaschenkürbispflanze wachsen. Jehova ließ ihm praktisch sagen, Jona, dir tut es schon um diese Pflanze leid, aber du hast sie weder gegossen noch gepflanzt, du hast sie auch nicht wachsen lassen, du hast nichts in sie investiert und trotzdem tut es dir leid? Ich habe diese Niniviten am Leben erhalten, ich habe ihnen das Leben geschenkt, ich habe mich jetzt um sie bemüht, indem du hingesandt wurdest. Jetzt bereuen sie, soll es mir nicht leid tun um sie? Was für eine einprägsame Lektion in Barmherzigkeit. Jona musste also lernen, die Menschen mit den Augen Jehovas zu sehen. Nun, dann endete ja der Bericht mit dieser Frage, die wir im Vers 11 lasen, Jona 4, Vers 11. Diese Frage, und sollte es mir meinerseits nicht leid tun, um Ninive, die große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen am Dasein sind, die nicht einmal den Unterschied zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken kennen, dazu viele Haustiere? Nun, diese Frage ist bis heute aktuell und sie verhallt auch nach diesem Kongress in unserer Arena nicht. Nun, Jehova richtet diese Frage heute an uns. Wie sieht es aus? Tun uns die Menschen leid? 120.000 Menschen, um die Jehova kämpfte. Und wir wissen, Jehova kämpft um viel mehr. In 1. Timotheus 2, Vers 3 und 4 heißt es, dass Jehova möchte, dass alle Arten von Menschen bereuen und ihn kennenlernen. Und solange jeder Tag uns noch verbleibt in dieser Zeit, ist es eine Möglichkeit zu lernen, auf Jehova zu vertrauen, dass noch viel mehr zu Gottes Volk kommen. Und dafür wollen wir dankbar sein. Nun, von welchem Nutzen war es jetzt für uns ganz persönlich, Jona zu begleiten? Nun, wir haben, denke ich, viel darüber gelernt, wie Jehova seine Diener korrigiert und warum er es tut. Und ich denke, diese Erlebnisse von Jona haben uns wirklich Mut gemacht. Er war ein Mensch mit Fehlern und Schwächen. Vielleicht haben wir uns ja sogar in diesem Propheten irgendwo wiedererkannt, in seiner Schwäche. Und weil er so menschlich war, ist er uns vielleicht auch so nahe. Nun, vor allem war er bereit, sich korrigieren zu lernen. Er musste lernen, gehorsam zu sein, und er musste lernen, barmherziger zu werden. Nun, Jona hat sich wirklich geändert. Wir wissen, er war der Schreiber dieses Buches. Und vielleicht sehen wir ihn ja vor uns in Gedanken, als er dann schon älter war, wie er zurückblickt auf diese Zeit und dort kopfschüttelnd schreibt und denkt, war ich das wirklich? Tat es mir mehr leid um diese Pflanze als um diese 120.000 Menschen? Das kann ich doch nicht gewesen sein. Nun, vielleicht oder bestimmt hat er dann gesagt, Jehova, danke, dass ich deine Stimme gehört habe. Danke, dass du mich korrigiert hast. Danke, dass du mir zugerufen hast. Jona, falsche Richtung. Du musst umkehren. Jona, falsche Einstellung. Du musst barmherziger werden. Nun, wenn wir die Stimme Jehovas manchmal auch in unserem Leben hören, die uns zuruft, Ronald, du musst dich ändern, falsche Richtung, du hast dich verfahren oder du musst barmherziger werden. Lassen wir uns bitte von dieser Stimme unserer himmlischen Navigation Jehovas leiten. Lassen wir uns korrigieren. Und bei so einem Navigationsgerät ist es ja auch buchstäblich so, wenn man dann sein Ziel erreicht hat, wenn man an der Arena ankommt, dann ertönt die Stimme, willkommen Sie haben Ihr Ziel erreicht, es liegt gerade vor Ihnen. Und wenn wir diese Stimme Jehovas hören, willkommen, du hast die neue Welt erreicht, sie liegt gerade vor dir, dann können wir irgendwann zu Jona sagen, Jona, dein Beispiel hat mir Mut gemacht. Du hast mir geholfen, nicht zu ermatten, als ich die Stimme Jehovas hörte, die mich korrigiert hat.
Thank you.